Vom größten See Großbritanniens, einem geächteten Clan und einer wirklich einzigartigen Brennerei. In der 16. Folge von The Reefer Dramcast begeben wir uns in den Südwesten der Highlands zur Loch Lomond Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Weefery Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und diesmal geht es um eine Brennerei und ein Thema, das in vielerlei Hinsicht für Fortgeschrittene ist und auf euer Vorwissen, das ihr euch ja schon durch die anderen Folgen angeeignet habt, aufbaut. Das betrifft zum einen die Geschichte, denn auch hier kann ich dieses Mal wieder viel erzählen und euch viel rüberbringen, aber die Grundstrukturen, so Clans und Earls und so, das solltet ihr jetzt mittlerweile schon kennen. Und zum anderen, was die Technik hinter dem Whisky, also die Herstellung betrifft. Denn da wird es bei der Loch Lomond Brennerei sehr nerdy, sehr speziell, sehr spannend. Aber da wisst ihr ja im Prinzip auch schon so ganz grob, wie das alles funktioniert, sodass wir hier bei der Loch Lomond Brennerei noch ein bisschen in die Tiefe gehen können und dass ich euch da mal zeigen kann, wie durchgeknallt und speziell die Loch Lomond Brennerei in der Hinsicht ist. Noch ein kleiner Hinweis, denn dass ich die Loch Lomond Brennerei jetzt als Folge gewählt habe, ist so ein bisschen in Vorbereitung auf meine nächste Folge. Die nächste Folge wird nämlich über Bruichladdich gehen. Und wo hier die Verbindung zwischen Loch Lomond und Bruichladdich ist, das erfahrt ihr dann sozusagen in der nächsten Folge. Aber ich fand, wenn wir dann bei Bruichladdich über ein bestimmtes Thema sprechen und ich auf die Loch Lomond Brennerei zu sprechen komme, dann solltet ihr eigentlich doch schon wissen, wovon ich spreche. Deswegen kommt jetzt erstmal die Loch Lomond Brennerei, dass ihr dann in der nächsten Folge, wenn ich auf die Loch Lomond Brennerei zu sprechen komme, direkt Bescheid wisst. So ein bisschen Schiss habe ich auch noch vor der Bruichladdich-Folge, denn ich weiß, die Bruichladdich-Brennerei ist eine Brennerei für Super-Nerds und Sammler, also da habe ich ein bisschen schon Schiss vor böser Post, wenn ich irgendwas vergessen habe oder nicht richtig beschrieben habe oder was auch immer. Aber da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Jetzt widmen wir uns erstmal der Loch Lomond Brennerei. Und ihr kennt das ja schon, bevor wir in Medias Res gehen und uns um die Geschichte und die Brennerei an sich kümmern, gibt es natürlich erst einmal eine Whisky-Empfehlung, den sogenannten Begleit-Dram. Und wie ihr später noch erfahren werdet, ist es bei Loch Lomond relativ schwierig, einen bestimmten Whisky zu empfehlen, weil die sehr, sehr viele unterschiedliche Whisky-Stile produzieren und entsprechend auch einen sehr hohen Output von unterschiedlichen Abfüllungen haben. Ich würde es trotzdem mal der Einfachheit halber auf zwei Abfüllungen beschränken, die sich sehr gut eignen, um den Loch Lomond mal kennenzulernen. Das ist zum einen für die Einsteiger der sogenannte Loch Lomond Original. Der ist relativ einfach, sage ich mal, also ziemlich gut geeignet für Einsteiger. Kostet irgendwie, glaube ich, in die 20 Euro. Kann man gut trinken, ist nicht sonderlich komplex, ist schön fruchtig, easy going, ist auf 40% runter verdünnt, also auch da nicht allzu anstrengend. Einfach ein sehr schöner Whisky zum immer mal trinken und für zwischendurch und eben für Einsteiger. Und für die, die schon ein bisschen mehr sich mit Whisky auskennen, die ein bisschen komplexere Whiskys schon bevorzugen, für die kann man eigentlich sehr gut den Loch Lomond 12 empfehlen. Der wurde nämlich in unterschiedlichen Fässern zum Beispiel schon ausgebaut, ist 12 Jahre alt, ist nicht mehr ganz so günstig, kostet so in die 30 Euro, 35, 37 bis 40, ist, wie gesagt, deutlich komplexer als der Original, ist aber preis-leistungsmäßig wirklich ein Bombenwhisky, also hier bekommt man für seine nicht mal 40 Euro für einen Highlander sehr fruchtigen Whisky, fast schon in die Speyside-Richtung, also die Äpfel-Birnennoten, aber auch schon bis hin zu tropischen Früchten, sehr nussig. Und dann kommt aber dieser Highland-Charakter auch dazu mit ein bisschen Kräuter, ein bisschen erdig und ein kleines bisschen Rauch. Aber wie gesagt, nicht viel Rauch, also überhaupt nicht sowas in die Richtung von einem Islay-Whisky, sondern ganz klein bisschen Rauch so hinten. Und das ist wirklich, also für einen 12-Jährigen ist der extrem komplex. Mit 46% bekommt man hier für sein Geld auch ein bisschen mehr Alkohol, also nicht nur 40%, sondern mit 46% auch einen schönen kräftigen Whisky. Den kann man wirklich absolut nur empfehlen. Ein ganz, ganz toller, sehr, sehr schöner Whisky, der sehr unbekannt ist, relativ unbekannt ist. Und bisher eigentlich auch so ein bisschen so eine Underdog-Empfehlung ist. Insofern, von mir habt ihr es zuerst erfahren. Guckt euch den mal an. Der könnte vielleicht in den nächsten Jahren oder so deutlich teurer werden, weil das echt ein richtig, richtig guter Whisky ist, den man hier noch zu einem fantastischen, unschlagbaren Preis bekommt. Gut, jetzt, wo wir auch geklärt haben, welchen Dram ihr am besten zu dieser Folge zu euch nehmt, also wie gesagt, Whisky-Einsteiger und selten Whisky-Trinker, die greifen zum Original, der ein bisschen einfacher zugänglich ist. Und die etwas elaborierteren Trinker unter euch, die krallen sich den 12-Jährigen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein ins Thema. Und wie ihr das natürlich aber auch schon von mir kennt, bevor wir uns den Whisky und die Brennerei näher anschauen, gucken wir erstmal drumherum und gucken auch erstmal in die Geschichte der Brennerei und in die Geschichte, die es dort außenrum gibt. Und der Loch Lomond, der bietet sich da natürlich total gut an, denn der Loch Lomond ist, wie der Name schon sagt, natürlich ein See, ungefähr 23 Kilometer von Glasgow entfernt und ist mit 71 Quadratkilometern der größte See Schottlands und sogar ganz Großbritanniens. In diesem See gibt es, je nach Wasserstand, bis zu 60 Inseln von unterschiedlicher Größe. Kann man sich vorstellen, ne? Wenn da ein bisschen mehr Wasser drin ist, dann ist die eine oder andere Insel natürlich verschwunden. Und wenn ein bisschen weniger Wasser drin ist, dann taucht sie wieder aus dem Wasser auf. Insofern bis zu 60. Und diese Inseln sind gar nicht mal so klein und gar nicht mal so unbedeutend. Es gibt drei, ich sag mal, größere Inseln, die sogar bewohnt sind. Und die sind ganz spannend. Über die möchte ich euch an dieser Stelle auch ein bisschen was erzählen, weil die später, beziehungsweise deren Namen später, wenn es dann um die Whiskys der Brennerei geht, noch interessant und wichtig werden. Diese drei Inseln sind Inchmurrin, da leben ungefähr 10 Einwohner. Die nächstgrößere Insel ist Inchtavernach, da wohnen so 3 Einwohner. Und Inchfat, da wohnen 2 Einwohner. Ihr merkt schon, die heißen alle irgendwie Inch. Natürlich, weil die, wie alles, was in meinem Podcast bis jetzt so von Bedeutung war, alles aus dem Gälischen kommt. Und so ist auch das Inch abgeleitet vom Gälischen Innis und heißt Insel. Und all diese Namen, das konnte man sich natürlich schon denken, diese Präfixe Inch, das steht alles für Insel. So ist Inchmurrin zum Beispiel benannt nach St. Mirren, also die Insel von Mirren, von St. Mirren. Und St. Mirren ist wieder ein irischer Mönch, ne, wie unser Columban, und nicht nur so ähnlich wie unser Columban, sondern St. Mirren ist auch aus dem 6. Jahrhundert und war mit St. Columban unterwegs. Also der ist mit St. Columban aus Irland rübergekommen und ich habe damals ja schon erzählt und erklärt, dass St. Columban dann rüber auf die Hebriden ist und hat dort missioniert. Und St. Mirren ist eben in den Highlands geblieben, dort beim Loch Lomond, und hat dort die keltischen, heidnischen Schotten von ihrem falschen Glauben befreit und hat ihnen den richtigen Glauben, nämlich das Christentum, beigebracht. Die Ruinen des Klosters, was er dort auf Inchmurrin gebaut hat, die sind heute noch zu sehen, und auch das sogenannte Lennox Castle. Denn die Insel, die war gar nicht mal so unwichtig, dort sollen schon Robert the Bruce, King James VI. Und Mary Queen of Scots gewesen sein. Dass die Insel so hochrangigen, wichtigen Besuch hatte, lag natürlich zum einen daran, dass dort dieses wichtige Kloster stand von diesem wichtigen, heiligen Missionar. Zum anderen lag das aber auch daran, wie ich schon gesagt habe, Lennox Castle, dass der Name Lennox in dieser Region wohl eine große, wichtige Rolle gespielt hat. Dazu kommen wir natürlich gleich noch. Heute ist die Insel im Privatbesitz und dort leben, wie gesagt, ungefähr 10 Einwohner, ein Pferd, ein Hund, eine Herde Kühe, ein paar Ziegen und quite a lot of pheasants, also ganz schön ordentlich viele Fasane. Die zweite große Insel auf dem Loch Lomond ist die Insel Inchtavernach, übersetzt wieder aus dem Gälischen Insel des Mönchshauses oder Insel des Hauses des Mönchs. Und die ist danach benannt, weil, man kann sich es natürlich schon denken, auch hier gab es ein Kloster. Und dieses Kloster, das gab es bis 1760. Und das hatte offenbar ein großes Haus, weshalb die Insel Insel des Mönchshauses, des Hauses des Mönchs genannt wurde. Oder auch einfach verkürzt Mönchsinsel. Und dieser Mönch, der dort ein Kloster errichtet hat und dieses große, wichtige Haus gebaut hat, das war St. Cassock. Auch der war wieder mal ein irischer Missionar. Da habe ich die Verbindung zu St. Columban jetzt nicht gefunden. Das kann aber auch daran liegen, dass St. Cassock schon 520 ermordet wurde und St. Columban erst danach von Irland rüber nach Schottland gegangen ist, um dort zu missionieren. Das heißt, St. Cassock war sogar noch vor St. Columban und St. Mirren unterwegs. Und als letztes bleibt dann noch die kleinste Insel sozusagen von denen, die bewohnt sind. Das ist Inchfad. Inchfad kommt von Inis Fada. Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber so wird es geschrieben. auch wiederum gälisch und heißt die lange Insel, denn die Insel ist immerhin 1,5 Kilometer lang. Und hier soll es die erste und einzige legale Whiskybrennerei gegeben haben, denn um Loch Lomond rum gab es ganz, ganz viele Schwarzbrenner schon immer. Und die wurden Mitte des 19. Jahrhunderts herum alle ausfindig gemacht und geschlossen, in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, wir haben das in anderen Folgen schon ganz viel besprochen, wie die gejagt wurden und dass es da ganz viele Aufstände und Schlägereien und Kriegereien und all das gab. Also Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die schwarzen Brennereien um den Loch Lomond herum ausfindig gemacht und aufgelöst und auf Inchfad wurde dann die erste und einzige legale Brennerei in diesem Gebiet gegründet. Das kann natürlich auch wieder mit dem Jahr 1823 zu tun haben. Ne? Erinnert euch, Stichwort Excise Act, also wo es dann den Brennereien bzw. den Brennereiinhabern deutlich erleichtert wurde, ihre Brennerei legal zu machen, legal zu unterhalten und eben in die Legalität zu überführen. Und das hat man auf Inchfad gemacht und dort war die Brennerei, die es dort gab, schon so gut ausgebaut und so gut etabliert, dass man heute noch, obwohl von dieser Brennerei leider nur noch die Ruinen übrig sind, erkennt man aber trotzdem noch einen Kanal, der extra dort errichtet wurde für diese Brennerei, dass sozusagen die Logistik zwischen dem Festland verringert wurde und man besser Inhaltsstoffe oder die Herstellungsstoffe, die man gebraucht hat, um den Whisky herzustellen, besser auf die Insel transportieren konnte und den fertigen Whisky wieder von der Insel runter aufs Festland transportieren konnte. Das ist also auch sehr spannend. Auf der Insel Inchfad gibt es ganze zwei Häuser. Eines ist ein moderner Bungalow, den man, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, sogar mieten kann, wenn man dort Urlaub machen möchte. Und der andere ist dann ein Haus, in dem die Familie, der Bungalow gehört, lebt. Ist, glaube ich, auch die ganze Insel ist unter Privatbesitz und hat eben die zwei Häuser, die da stehen, in einem wohnen sie und das andere vermieten sie eben unter, dass man dort Urlaub machen kann. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Geografie geklärt, was es da so gibt. Wie gesagt, die Namen dieser Inseln, die werden später gleich noch interessant. Ich hoffe, ihr habt sie euch aufgeschrieben oder zumindest gemerkt. Und damit kommen wir zu meiner Lieblingsdisziplin. Ihr kennt mich ja, im Prinzip geht es mir immer eigentlich nur darum, von den Clans zu sprechen, die irgendwo in einer Region, wo eine Whiskybrennerei steht, tätig waren. Und ich nehme dann immer die Whiskys dazu her, um eigentlich nur über die Clans zu sprechen. Und zum Glück gibt es auch hier wieder einiges zu erzählen. Interessanterweise können wir historisch direkt an die letzte Folge anknüpfen. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit Macbeth und mit König Duncan und dem Streit darum, wer König ist und dem Hin- und Hergemorde. Und dass Macbeth König Duncan umgebracht hat und dann der Sohn von Duncan wiederum Macbeth umgebracht hat. Und Malcolm III., also der Sohn von Duncan, dann wieder König von Schottland war. Und der kleine Bruder von Duncan mit dem schönen Namen Malware, der wurde dann zum Earl of Atholl ernannt. 50 Jahre später ist dann nicht mehr Malcolm der dritte König, sondern Malcolm der vierte. Das war keine direkte Nachfolge, da waren wieder zwei, drei andere dazwischen. Ihr wisst, zu der Zeit ging das immer ganz schön viel hin und her mit dem Umgebringe und Abgemeuchle, nur dass man für, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre mal König ist. Das ist ein bisschen anders als heute. Aber um es zu verkürzen, Malcolm der Dritte, 50 Jahre später Malcolm der Vierte. Und so wie Malcolm der Dritte den Earl of Athol berufen hat und das Earltum von Athol geschaffen hat, hat sein Nachfolger Malcolm der Vierte das Earltum von Lennox geschaffen. Und das Earltum von Lennox, also diese Grafschaft, die umfasste jetzt das Gebiet um den Loch Lomond herum. Und da habt ihr jetzt auch den Verweis sozusagen auf vorhin, was ich gesagt habe, auf der Insel Inchmorin, wo das Lennox Castle steht. Da hat also dieser Earl sein Schloss gehabt und der Earl of Lennox, der war in diesem Bereich in dieser Zeit wirklich ein sehr einflussreicher Earl, der immer mehr an Einfluss gewonnen hat sozusagen und der irgendwann so wichtig und so einflussreich war, dass er im 16. Jahrhundert mit Lord Darnley sogar den König stellte. 1565 hat dieser Lord Darnley aus der Grafschaft Lennox nämlich Mary Queen of Scots geheiratet und wurde damit zum König von Schottland. Mary war ja die Königin. Und auch da haben wir wieder den Querverweis. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, auf der Insel Inchfat soll unter anderem auch Mary Queen of Scots mal zugegen gewesen sein. Und natürlich war sie da zugegen, wenn dort der Earl of Lennox sein Schloss hatte und sie den geheiratet hat, dann war sie mit Sicherheit auch mal bei dem zu Hause. Also insofern bestätigt sich nur wieder, wie wichtig dieser Earl of Lennox war und wie wichtig diese Inseln auf dem Loch Lomond, auch wenn sie uns heute relativ klein erscheinen, wie wichtig die doch damals zu ihrer Zeit waren. Allerdings hat der gute Lord Darnley von seiner Ehre, jetzt König zu sein, nicht besonders lange was gehabt. 2 Jahre später, 1567, wurde er dann nämlich schon wieder umgebracht. Das hat man damals halt dafür bekommen, dass man König war. Ein sehr kurzes Leben. Das übrigens nur noch mal ganz kurz am Rande für die Literaturfanatiker, Verliebten unter euch, denn Lennox tritt auch bei Shakespeares Macbeth auf. Aber ihr merkt schon, das kann eigentlich gar nicht sein, weil der Earl of Lennox ja erst 50, 60 Jahre nach Macbeth und Malcolm III. Dann bei Malcolm IV. Erst aufgetaucht ist. Also auch hier beweist Shakespeare wieder, dass er sehr, sehr gut schreiben kann, aber dass er es mit seiner historischen Genauigkeit nicht ganz so ernst nimmt und sich da um ja, 50, 60, 70 Jahre ein bisschen getäuscht hat sozusagen. Gut, das nur so ganz kurz, um den Earl, die Grafschaft von Lennox, so ein bisschen einzuführen. Die war dort also vorherrschend im Raum des Loch Lomond und so wie der König sein Land aufgeteilt hat auf die unterschiedlichen Earls, so haben die Earls dann wiederum ihr Land, das ihnen zugeteilt wurde, unter den Clans aufgeteilt. Und genau so hat der Earl of Lennox bestimmten Clans wiederum die Herrschaft über einzelne Gebiete seines Earltums gegeben. Und weil der Loch Lomond eben nicht irgendein See ist, sondern der größte See Großbritanniens, hat da auch nicht ein oder zwei Clans gereicht, um den zu verwalten, sage ich mal, oder um den zu beherrschen, sondern es waren ganze 5 Clans, die um den See herum ihre Gebiete haben, möchte ich es mal nennen. Das waren die Macfarlanes, der Clan Cochun, der Clan Buchanan, die Grahams und die MacGregors. So, und zu jedem Clan möchte ich euch jetzt ungefähr eine halbe Stunde erzählen, was die alles gemacht haben. Nein, das mache ich nicht, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ein Clan ist mir besonders ins Auge gestochen dabei und das ist der Clan MacGregor. Und die Geschichte von diesem Clan MacGregor, die möchte ich euch kurz erzählen, weil ich die sehr spannend und interessant fand. Also der Clan MacGregor war ein Clan, der um den Loch Lomond herum seinen Sitz hatte, möchte ich es mal nennen. Und wie gesagt, der Loch Lomond war eigentlich sehr gut aufgeteilt. Jedem Clan wurde so ein Teilbereich des Sees bzw. so ein Streifen um den See herum immer zugeteilt. Und das war relativ sicher, möchte ich mal sagen. Also da hatte wirklich jeder so seine Länder abgesteckt sozusagen. Und irgendwann kam der Clan McGregor aber auf die Idee, dass er irgendwie zu stark sei oder besser als die anderen und hat 1603 die Siedlung Lass überfallen. Und hat die Siedlung nicht nur überfallen, sondern hat die im Prinzip auch wieder abgemeuchelt, geraided und ja, eingenommen, will ich mal sagen. Das Problem an der ganzen Sache war, wie ich euch gerade schon gesagt habe, das war alles fein säuberlich unter den Clans aufgeteilt und Lass gehörte zum Clan Kochun. Und der Clan Kochun fand das natürlich überhaupt nicht lustig, dass ein eigentlich befreundeter Clan, nämlich die McGregors, auf einmal eine ihrer Siedlungen überfallen. Und es kam, was kommen musste. Es gab eine große Auseinandersetzung, eine Schlacht zwischen den beiden Clans. Es kam zum sogenannten Massaker von Glenfruin. Diese Namen gibt es übrigens heute noch. Also wenn man da hinfährt in Urlaub, dann gibt es diese Siedlung. Lass gibt es noch genauso und das Glenfruin gibt es auch noch. Also man kann sich das alles mal angucken. Ich glaube, ganz so viel davon gibt es nicht mehr zu sehen. Aber die Namen und die Örtlichkeiten, die gibt es bis heute. Glenfruin wurde übrigens nach diesem Massaker dann auch umbenannt in The Glen of Sorrow. Die Frage ist jetzt allerdings nur, wessen Kummer und wessen Bedauern ist hier gemeint? Denn der Clan McGregor hat zwar diese Schlacht gewonnen, aber was der Clan da gemacht hat, hat sowohl dem Earl of Lennox als natürlich auch dem König überhaupt nicht gefallen. Denn dieser Clan hat sich ja mit dieser Tat gegen beider Vorschrift erhoben. Also der König hat Land zugeteilt und dann der Earl. Und wenn dann der Clan auf die Idee kommt, sich erweitern zu wollen, dann verstößt er gegen die Vorgaben beider Vorgesetzter sozusagen und begeht damit Hochverrat. Und so erging es auch dem Clan McGregor. Der wurde nämlich nach diesem Übergriff, nachdem er den Clan Kochun hier eigentlich fast dem Erdboden gleich gemacht hat und ihm seines Gebietes beraubt hat, wurde der Clan McGregor geächtet, der Name wurde verboten und alle Clan-Chiefs des Clan McGregor wurden umgebracht. Außerdem, das habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört, wenn man einmal geächtet wird, dann bedeutet das auch nicht nur, dass man nicht den Namen tragen darf, sondern jeder, der nachweislich einen McGregor beheimatet, ihm Unterschlupf gewährt, der macht sich strafbar. Also die wurden verfolgt und der Name wurde verboten. Und einer, den ihr sicherlich kennt, der berühmteste McGregor, der war Rob Roy. Das wusste ich zumindest vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Rob Roy kennt man natürlich wieder von Sir Walter Scott und auch zudem gibt es ja einen großen, großen Hollywood-Film. Und Rob Roy war ja ein, ja, heute würde man es Freibeuter nennen, also ein Gesetzloser, nämlich weil er genau zu diesem Clan McGregor gehört hat und nicht nur irgendein McGregor war, sondern Rob Roy McGregor, so wie er mit ganzem Namen hieß, war einer der Söhne von Donald McGregor of Glengyle, einem genau dieser Clan-Chiefs McGregor. Entsprechend war er natürlich, so wie das damals dann eben Gesetz war, war er geächtet, weil sein Clan geächtet war. Das Glengyle im Namen von seinem Vater, Donald Gregor of Glengyle, hat übrigens nichts mit der Brennerei zu tun. Das habe ich extra nochmal nachgeschlagen, weil ich dachte, auch hier kann man irgendwie Brücken bilden. Aber es ist natürlich Quatsch. Wir sind mitten in den Highlands und die Glengyle-Brennerei, die ist unten in Campleton. Also da muss man dann eine Verbindung schon sehr herkonstruieren, die haben leider nichts miteinander zu tun. Aber ich wollte es zumindest, falls dem einen oder anderen der Gedanke durch den Kopf geschossen ist, mir ist er auch durch den Kopf geschossen, aber die haben nichts miteinander zu tun. Wie gesagt, wir haben es hier eigentlich wieder Sir Walter Scott zu verdanken, dass ein Gesetzloser, ein Clan, der hier völlig über die Stränge geschlagen ist, der, man kann jetzt nicht sagen verdientermaßen, das Schicksal erleidet hat, was er erleidet hat, aber es ist schon echt nicht cool, wenn man sowas abzieht, seinen befreundeten Clans gegenüber, die überfällt und dann muss man halt mit den Konsequenzen leben. Sir Walter Scott hat daraus wieder eine tragische Heldensage gemacht. Heute ist der Blick auf Rob Roy ein ganz anderer. Also auch das zählt wieder auf das ein, was ich in einer der ersten Folgen, die ich hier gemacht habe, schon erzählt habe. Also der hat mit seinen Schriften, mit seinen Novellen und Gedichten über die Schotten und ihren Brauchtum und ihre Figuren und Helden da echt einiges geleistet und einiges an ja, Historiografie geleistet, die historisch nicht wirklich ganz korrekt ist oder zumindest fragwürdig ist. Aber so ist das nun mal. Und heute verstehen wir unter Rob Roy eben einen ganz anderen Menschen, als es vielleicht historisch wirklich so war. Aber so ist das nun mal. Gut, es hat dann auf jeden Fall bis 1775 gedauert, bis dieser Bann über den Clan wieder aufgehoben wurde. Heute ist das also alles nicht mehr so schlimm. Heute darf man wieder MacGregor heißen und auch das Clan-Crest tragen und den Tartan und so weiter. Alles wie früher. Ihr seht also, der Loch Lomond hat eine sehr bewegte Geschichte und eine sehr große historische Bedeutung und aber auch eine kulturelle Bedeutung für die Schotten, die unter anderem auch dadurch gezeigt wird, zutage tritt, dass es ein ganz berühmtes, eigentlich schon zum Volkslied gewordenes Lied gibt, in dem der Loch Lomond eine große Rolle spielt. Dieses Lied heißt The Bonnie Banks of Loch Lomond und darin geht es ganz grob darum, dass zwei Männer aus dem Gefolge von Bonnie Prince Charlie nach der verlorenen Schlacht von Culloden nun sozusagen wieder nach Hause wollen. Also die waren auf der Seite der Jakobiner, haben diese Schlacht eben verloren und gehen jetzt nach Hause. Und einer lebt noch, der nimmt die High Road, geht über die Highlands wieder zurück nach Hause und der andere wurde hingerichtet, der nimmt sozusagen die Low Road, also die unterirdische, weil er eben unter der Erde liegt und kehrt auch in seine Heimat zurück an die wunderschönen Ufer des Loch Lomond. Und das mit dem Volkslied-Charakter oder gar Volkshymne könnte man schon dazu sagen, das habe ich mir auch gar nicht ausgedacht, sondern es gibt diverse Versionen alleine auf YouTube schon zu finden, von einer reinen Dudelsack-Version. Zu einer etwas poppigeren, tragischeren, will ich es mal nennen. Bis zu einem schottischen Fanblock, der bei einem Fußball-Länderspiel in der Halbzeit genau dieses Lied zusammen singt und sich so schottisch fühlt, wie man sich eigentlich nur fühlen kann, wenn man Schotte ist. Ja, der Loch Lomond, also alles andere als ein ganz normaler See. Das, was ich euch jetzt hier gerade erzählt habe, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Also wenn man da noch in die Tiefe gehen will, ich glaube, da kann man Stunden mitfüllen mit der Geschichte, die um diesen See herum passiert ist. Aber wir wollen uns dann doch eher um die Brennerei kümmern und machen deswegen einen sehr, sehr großen Jahrhundertsprung von 1775 in das Jahr 1964. Also schlappe 200 Jahre springen wir da mal in die Zukunft. Denn im Jahre 1964 wurde in einer ehemaligen Baumwollfärberei eine Brennerei gebaut. Und da werden meine fortgeschrittenen Hörer jetzt schon aufmerksam und sagen, oh ha, Mitte der 60er, das kommt mir doch bekannt vor, das war doch dieser große Single Malt Boom, der von Glenfiddich ausgelöst wurde. Und habt ihr super aufgepasst, genau das ist es. In den 60ern gab es diesen großen Boom und ganz viele Brennereien haben sich vergrößert und oder wurden neu gebaut. Und genau so war es auch bei der Loch Lomond Brennerei. Hier war es sogar ein bisschen beides, denn es gab die sogenannte Little Mill Brennerei. die gehörte damals einem gewissen Duncan Thomas. Und diese Little Mill Brennerei, die lief ganz gut, aber in den 60ern gab es wie gesagt diesen großen Boom und jetzt dachte man sich, die läuft richtig gut, die Little Mill, die müssen wir vergrößern. Weil man vor Ort aber offensichtlich nicht den Platz hatte, den man brauchte oder eben diese Baumwollfärberei sich dort irgendwie besonders gut anbot, ist man auf die zurückgekommen, denn die sind nicht wirklich gegenüber, da sind ein paar Kilometer dazwischen, zwischen der Little Mill Brennerei und der dann neu gebauten Loch Lomond Brennerei. Aber diese Loch Lomond Brennerei sollte sozusagen die Erweiterung der Little Mill Brennerei sein. Die Little Mill Brennerei, nur so am Rande, das war damals eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste schottische Brennerei. Die wurde 1773 gegründet, wurde aber 1996 geschlossen und ist 2004 abgebrannt. Also das ist eine sogenannte Ghost Distillery, die gibt es nicht mehr. Von der gibt es ab und an mal noch Flaschen zu kaufen. Die sind natürlich entsprechend teuer. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Also Loch Lomond gehörte damals ja schon dazu. Heute ist es genau umgedreht. Früher war Loch Lomond sozusagen die Erweiterung von Little Mill. Jetzt ist ja Little Mill mittlerweile zu. Und die Brand Little Mill gehört jetzt Loch Lomond und es gibt immer noch einen 12-jährigen Little Mill zu kaufen. Der hat so ein gelbes Etikett. Aber wer natürlich rechnen kann, weiß, wenn die Brennerei 1996 geschlossen wurde, dann ist es schwierig, im Jahr 2020 einen 12-jährigen Whisky von dieser Brennerei zu kaufen. Die, die es da zu kaufen gibt, das sind ganz normale Loch Lomonds, die eben unter der Brand Little Mill verkauft werden. Wenn ihr einen Little Mill findet, einen echten, dann steht da immer ein Vintage, also ein sogenanntes Destillationsjahr drauf. Und wenn die vor 1996 sind, dann wisst ihr, das ist offenbar ein echter Little Mill. Und das seht ihr dann aber auch am Preis, weil dann kostet die Flasche nicht mehr 50 Euro, sondern 500. Okay. Also das noch ganz kurz eingeschoben, die Little Mill. Also Little Mill ging es damals 1964 noch richtig gut. Und weil es eben diesen Boom gab in den 60ern, hat man sich entschieden, die Little Mill zu vergrößern und hat eine weitere Brennerei gebaut, Loch Lomond, um noch mehr Whisky zu produzieren und den unter der Brand Little Mill zu verkaufen. Das hat auch ganz gut funktioniert, bis eben zu diesem großen Platzen dieser Whisky Blase in den 80ern. Die Little Mill konnte sich da noch ganz gut, drüber hinweg retten. Wie gesagt, die ist dann erst 10 Jahre danach geschlossen worden. Aber Loch Lomond wurde erstmal dicht gemacht, 1984. 1986 kam dann Glencairn Bonded Warehouse ins Spiel. Klingt sehr kompliziert und klingt vor allem schon nach einer Firma. Das war nämlich auch eine Firma und zwar ganz, ganz komisch auf den ersten Blick, nämlich ein Blender und Abfüller, der jetzt diese Brennerei gekauft hat. Also eine Firma, die sonst nur Whiskys geblendet und abgefüllt hat, hat sich jetzt eine eigene Brennerei gekauft. Das haben irgendwann recht viele von diesen Blendern gemacht, die über die Jahre zu ordentlich Geld gekommen sind, weil es natürlich für so einen Blender total interessant ist, den Whisky, den sie verblenden wollen, selber herzustellen und nicht auf Zulieferer angewiesen zu sein. Macht ja aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht macht es ja total Sinn. Und das Glencairn Bonded Warehouse ist noch einen kleinen Schritt weiter gegangen. Die haben nämlich gesagt, wir wollen unseren Grain Whisky und unseren Single Malt Whisky komplett alles unter einem Dach selber herstellen. Also wir lassen nicht Grain Whisky irgendwo in den Coffee Stills produzieren, zum Beispiel in den Lowlands, ne? Da waren ja diese großen Grain Distilleries immer noch, die ganz viel von diesem Grain Whisky produzieren, der dann die Grundlage von unseren Blends bildet und wird dann ja aufgestockt mit Single Malts. Und Glencairn Bonded Warehouse hat gesagt, wir wollen das alles in einer Brennerei unter einem Dach, unter unserer Hand, dass wir komplett die Qualität unserer Blends kontrollieren können, weil wir alles selber machen. Das haben sie dann auch wirklich so durchgezogen, haben langsam expandiert, um eben diese Unabhängigkeit zu erlangen und haben nach und nach die Brennblasen oder die Brennapparaturen, die man dafür braucht, selber sich dazu gekauft. Und bis Mitte der 90er haben sie das dann auch geschafft. Dann hatte Loch Lomond wirklich im Prinzip alle Brennblasentypen, die man zur Herstellung von schottischem Whisky benutzen kann, gebrauchen kann, die standen unter dem Dach von Loch Lomond. Die hatten dann also 3 Coffee Stills, die also dafür da sind, um Grain Whisky herzustellen. Sie hatten 2 typische Pot Stills, also sogenannte Swan Neck Pot Stills, die mit diesem gebogenen zwiebelförmigen Deckel, sage ich mal, also die ganz typischen Pot Stills, die eben zur Herstellung von Single Malt verwendet werden. Und sie hatten noch ganz besondere Brennapparate, nämlich die sogenannten Lomond Stills. Die Lomond Stills, beziehungsweise die Lomond Still, also diese Brennapparatur, die wurde erst in den 1950ern entwickelt und mit denen sollte man die Fähigkeit haben, verschiedene Arten von Malt Whiskys gleichzeitig herstellen zu können, also quasi in einer Apparatur unterschiedliche Formen von Malt Whisky herzustellen. Weil das nämlich sozusagen eine Kombination aus einer Coffee- oder Column-Still und einer normalen herkömmlichen Pot-Still war. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich im Prinzip genau so vorstellen, wie es ist, nämlich eine Kombination aus Pot-Still und Coffee-Still. Und zwar der Boden ist eine ganz typische Pot-Still, also diese Rundung, dieser Topf. Daher kommt ja das Wort Pot-Still, weil das aussieht wie ein Topf unten. Und dann geht das oben aber nicht so zwiebelig wie so ein Hut zu, sondern der Hals ist zylindrisch und geht einfach vertikal die ganze Zeit nach oben, ohne sich zu knicken. Und die Kühlung, also das Runterkühlen des destillierten Dampfes, das ich da oben habe, die ist nicht hinter dem Swanneck, also hinter diesem Knick, sondern die findet jetzt nun in diesem vertikalen Zylinder statt. Und im Inneren dieses Zylinders, dieses vertikalen Zylinders, der die ganze Zeit nach oben geht über den Pott, befinden sich 3 bewegliche perforierte Lochplatten, die eben eine bessere Kontrolle über den Destillationsrückfluss ermöglichen. Wen von euch das jetzt total interessiert, wie genau das funktioniert, der kann mich gerne mal anschreiben oder der kann das auch gerne natürlich selber mal googeln. Ich kann da auch ein bisschen Literatur beisteuern. Ich muss nur zugeben, dass auch hier ich wieder an meinen physikalischen Horizont gerate und es selber nicht genau verstehe, wie das funktioniert. Insofern versuche ich es gar nicht hier zu erklären. Wenn ihr genau wissen wollt, wie es funktioniert, dann sagt Bescheid, dann schicke ich euch entsprechendes Material zu, wo ihr das dann nachlesen könnt. So, und in diesen sehr eigenen, sehr besonderen Destillationsapparaten, also diesen Lomond Stills, konnte man nicht nur unterschiedliche Whisky-Sorten herstellen, sondern der Whisky, der da drin produziert wurde, der hatte also auch sehr eigene Eigenschaften, sehr eigenes Aroma, was sehr Besonderes. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Loch Lomond hat 3 unterschiedliche Brennapparaturen, die ganz normalen Pot-Stills, die wir so kennen, die Column-Stills oder Coffee-Stills, die dafür da sind, um Grain-Whisky herzustellen, und die Hybrid-Variante, sage ich mal, die Kombination aus beidem, nämlich die sogenannten Lomond Stills. 3 unterschiedliche Brennapparaturen, um schottischen Whisky herzustellen. Und mit diesen 3 Brennapparaturen stellt Loch Lomond bis heute sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Whiskys her. Alles, was wir bis jetzt immer gelernt haben, was Fermentierung angeht, was die Brennvorgänge angeht, was die Hefen angeht, alles das hat Loch Lomond noch mehr verkompliziert. Es gibt ja immer so diesen schönen Spruch, turn it up to 11. Genau das hat Loch Lomond gemacht, aber die haben nicht nur bis auf 11, sondern die haben bis sonst wohin geschraubt. Die haben die Fermentierung angepasst, denn die Fermentierung muss immer auch zur benutzten Brennapparatur passen. Das heißt, deren Fermentierung ist mindestens 96 Stunden, manchmal aber auch bis zu 3 Wochen, je nachdem, welche Grundsubstanz sozusagen, also Gerste oder Weizen, sie für welche Art der Brennblase sie benutzen wollen, was sie damit vorhaben, haben sie unterschiedliche Zeiten der Fermentierung. Dann experimentieren sie auch noch mit unterschiedlichen Hefen. Normalerweise wird ja ganz normale Backhefe verwendet zur Herstellung, zur Fermentierung der Wash. Aber auch das ist Loch Lomond zu einfach. Die haben irgendwann angefangen, auch noch Weinhefen mit ins Spiel zu bringen, weil natürlich Weinhefen nochmal ganz andere Aromen produzieren, ganz andere Aromen freigeben. Aber auch das ist natürlich wieder eine extrem große Herausforderung für die Brennmeister und für die Brennblasen, weil wenn ich neue Aromen in meiner Wash fermentiert habe, dann muss ich ja auch zusehen, dass ich die in meinem Destillationsprozess erhalte und dass ich die auch mit rübernehme und nicht einfach wieder rausdestilliere, weil ich in dem Destillationsprozess, den ich normalerweise habe, gar nicht auf diese Aromen aufpasse, in Anführungsstrichen. Dann habe ich gerade schon kurz angedeutet, nehmen Sie auch nicht nur Gerste für Ihre normalen Potstills und Weizen für Ihre Coffee-Stills, sondern da mauscheln Sie auch durcheinander, nehmen manchmal eine ganz normale Gersten-Malt-Mischung und schmeißen die in Ihre Coffee-Stills, machen also auch hier extrem viele spannende Experimente. Und weil das immer noch nicht kompliziert genug ist, machen Sie dann auch noch unterschiedliche Torfgrade sozusagen. Also sowohl in den ganz normalen Potstills, also in den Swan Neck Potstills, gibt es eine ungetorfte, eine medium peated, also medium getorfte und eine sehr stark getorfte Malzversion, die sie dort destillieren. Und in den Straight Neck Potstills, also in diesen Mischbrennblasen, auch dort machen sie genau das Gleiche. Dort gibt es auch wieder nicht getorft, mittelmäßig getorft und sehr getorft. Und damit sind sie aber immer noch nicht 100% unabhängig von allen möglichen Zulieferern, die sie haben könnten. Nämlich genau, was fehlt noch? Fässer fehlen noch. Und auch dafür hat die Loch Lomond Brennerei gesorgt. Die hat nämlich auch eine eigene Küfferei, also eine eigene Fassherstellungswerkstatt, in der sie Fässer selber bearbeitet, zusammenbaut, auseinanderbaut, rejuvenated, also innen, also alte Fässer sozusagen verjüngt, indem man innen die alte Schicht, die verbrauchte Schicht abschabt und neu ausflammt, neu bearbeitet. Also auch all das macht die Loch Lomond Brennerei selber völlig wahnsinnig. Alles in allem produziert Loch Lomond also in einer Brennerei ganze 10 unterschiedliche Rohbrände. 10 ziemlich unterschiedliche Versionen von schottischem Whisky. Ungetorft, getorft, stark getorft, Grain, nicht Grain, Malt, also völlig durchgeknallt, super kompliziert und wirklich was für absolute Super-Nerds. Wen das ganz doll interessiert, wie die damit umgehen, was sie da genau machen, wie sie da genau sozusagen in den Einstellungen vorgehen, der kann sich mal das Video von der Scotch Malt Whisky Society ansehen, das ich euch in der Beschreibung der Folge mal mit verlinke. Oder ihr schreibt mich auch hier einfach mal an, dann schicke ich euch das. Denn hier hat die Scotch Malt Whisky Society mal sowas wie ein Special über die Loch Lomond Brennerei gemacht. Und da war wirklich auch jemand eingeladen von der Loch Lomond Brennerei. Und der hatte eine PowerPoint-Präsentation dabei und hat, ich glaube, eine ganze Stunde lang irgendwie über Temperaturen und über Gärzeiten und über diese ganzen Details gesprochen. Also für die Chemiker und Super-Nerds unter euch ist das nur zu empfehlen. Es ist aber halt auch wirklich sehr, sehr kompliziert und sehr komplex. Okay, also mit diesen 10 unterschiedlichen Rohbränden stellt Loch Lomond sozusagen dann seine Range her und blendet sozusagen innerhalb unter dem eigenen Dach seine Whiskys zusammen. Und wenn man jetzt natürlich so viele unterschiedliche Sorten, Typen von Whiskys hat, dann kommt man so ein kleines bisschen in Namensnot, möchte ich es mal nennen. Also dann muss man sich fragen, wie nennen wir das denn, dass Leute noch irgendwie nachvollziehen können, was sie da überhaupt kaufen, welche Sorte von Whisky sie da überhaupt kaufen. Und da gibt es zum einen ganz normal den Loch Lomond, der dann auch eine ganz normale Range hat. 12 Jahre, 14 Jahre, 18 Jahre bis 21 Jahre. Dann gibt es natürlich auch nachvollziehbar noch den Single Grain Whisky, der natürlich dann eben, wie der Name schon sagt, einfach ein Grain Whisky ist. Und dann wird es aber kompliziert. Dann gibt es eben noch den Inch Marin, das ist der ungetorfte. Den Inch Mon, das ist ein getorfter Whisky und noch bestimmte seltene Sonderabfüllungen, Croft Tanga, Glen Douglas und Craig Lodge. Und einige von diesen Namen sind euch sicherlich bekannt vorgekommen, denn genau hier wurden diese Whisky-Abfüllungen nach Inseln benannt, die auf dem Loch Lomond liegen oder im Loch Lomond liegen und Städte, die außenrum sind um den Loch Lomond. Aber ganz so einfach ist es am Ende dann doch nicht, weil auch wenn auf dem Loch Lomond 12 Scotch Single Malt Whisky draufsteht, ist es nicht so ein typischer Single Malt, wie man den sonst so kauft, wenn das ein Glenlivet 12 ist oder ein Glenfiddich 12. Denn der Loch Lomond 12 besteht aus 4 unterschiedlichen Rohbrand-Versionen. Das ist zum einen eine ungetorfte Version aus den traditionellen, normalen Potstills, ein ungetorfter Rohbrand aus den Straight-Neck-Potstills, also den Lomond-Stills, und dann nochmal eine ungetorfte und eine mittelmäßig getorfte Version, auch aus den Lomond-Stills, aber mit anderen Brenneinstellungen, will ich es mal nennen. Gut, und weil aber all diese Whisky-Versionen im Prinzip Malt-Whiskys herstellen und die alle unter einem Dach hergestellt werden und unter einem Dach und unter einem Namen miteinander verblendet werden, ist das trotzdem kein Blended Whisky, sondern immer noch ein Single Malt. Die Maische ist immer noch die gleiche, die Brennerei, in der gebrannt wird, ist immer noch die gleiche. Also alle diese Voraussetzungen, diese rechtlichen Voraussetzungen, die es beim schottischen Whisky gibt, dass man sich eben Single Malt Scotch Whisky nennen darf, die sind immer noch eingehalten, auch wenn wir hier 4 völlig unterschiedliche Rohbrände haben. Und deswegen steht auf den Flaschen auch trotzdem Single Malt Scotch Whisky drauf, obwohl 4 unterschiedliche Whisky-Varianten dort verblendet sind. Also eine sehr, sehr spannende Sache, die es so, möchte ich jetzt mal fast behaupten, in keiner oder zumindest nur sehr, sehr wenigen anderen Brennereien so gibt. Aber genau deswegen, also weil dieser 12-jährige Loch Lomond aus 4 unterschiedlichen Whisky-Typen besteht, ist er eben so komplex, wie er ist. Weil das nicht einfach ein normal, in Anführungsstrichen, destillierter 12-jähriger Whisky ist, sondern eben einer, der so unterschiedlich hergestellt wurde und der durch diese unterschiedlichen Herstellungsweisen eben auch ganz unterschiedliche Aromen mit sich bringt und in diesen unterschiedlichen Herstellungsprozessen, die ja schon darauf angelegt sind, dass ich unterschiedliche Aromen in unterschiedlicher Art und Weise produziere, herauskitzle und in meinen Whisky reinbringe. Also extrem spannend, extrem interessant, aber halt auch schon ganz schön nerdy und ganz schön kompliziert. Also Loch Lomond, wirklich super spannend, super interessant, mega kompliziert, aber wirklich auch sehr experimentierfreudig, und das tut ihnen ganz gut. Denn früher stand Loch Lomond wirklich für einen ganz schönen, man muss es so sagen, für einen ganz schön billigen Scheiß-Whisky. Der war für unter 20 Euro in Edeka, Rewe und so weiter zu finden. Aber mittlerweile haben die echt eine ziemlich komplizierte und komplexe Herstellungsweise etabliert, haben sich richtig gemausert, haben trotzdem noch ein ziemlich niedriges Einstiegsniveau mit dem Original, der bei 20 Euro liegt. Der Single Grain liegt, glaube ich, auch bei ungefähr 20 Euro. Das sind alles auch keine super krassen, tollen Whiskys. Aber der 12-Jährige ist wirklich richtig gut und ganz, ganz toller Whisky. Und insgesamt hat sich diese Brennerei extrem gemausert, ist extrem spannend, gerade für die Leute, die sich für solche Experimente und für solche Herstellungsspielereien interessieren, ist das eine total coole Brennerei. Kann ich jedem nur mal empfehlen, da mal was zu probieren. Aber weil ich gerade gesagt habe, coole Brennerei und ja, kann man mal probieren, kann man aber, glaube ich, nicht besuchen und will man, glaube ich, auch nicht besuchen, weil die nicht besonders schön ist. Also das ist wirklich purer Industriecharme. Da wurde früher schon viel hergestellt, viel Whisky. Auch heute werden da, glaube ich, pro Jahr 5 Millionen Liter Single Malt hergestellt und 20 Millionen Liter Grain. Also das ist eine Industrieanlage und keine schöne Brennerei zum Angucken und zum Besuchen, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Brennerei zum Probieren. Ich werde in dem einen oder anderen Tasting sicherlich auch mal den einen oder anderen Loch Lomond dabei haben, weil die eben so spannend sind, weil man da einiges dazu erzählen kann, weil die so schön nerdy sind. Wenn ihr mal Lust habt, einen zu probieren, sagt vorher Bescheid, dann habe ich auf jeden Fall einen dabei. Ansonsten kauft ihn euch selber, probiert ihn mal, vielleicht gibt es den in irgendwelchen Bars auch mal zu probieren, das lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auch bei meiner nächsten Folge wieder dabei zu sein, denn dann geht's über Bruichladdich und dann lüfte ich ja das Geheimnis, was denn jetzt die Loch Lomond Brennerei mit der Bruichladdich Brennerei verbindet. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Guckt mal auf meiner Webseite vorbei, empfehlt mich weiter. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán Jo.